Ich weiß nicht, welche Grenzerfahrungen du in deinem Leben schon gemacht hast. Ich erinnere mich an so manche Urlaubsreise, als wir noch jünger waren und es gab noch nicht den sogenannten Schengen-Raum. Dann hat man sich der Grenze genähert und der Verkehr wurde immer dichter und die Staus immer länger. Und man hat verzweifelt den Pass gesucht, wo hatten wir den auch gerade hingesteckt und war dann froh, wenn man durchgewunken wurde. Schon lange her eigentlich. Ne? Heute fährt man in manche Urlaubsländer und fährt einfach durch. Oder ich erinnere mich an manchen Grenzgang. Das ist ja jetzt in dieser Winterzeit auch so üblich. Meistens sind das Männer, die unterwegs sind und gehen mal die Grenzen der Gemarkung ab. Oder Andy hat schon erwähnt, die Zeit vor 35 Jahren, als die Grenzen in unserem Deutschland durch ein Wunder aufgingen. Gestern Abend, ich weiß nicht, wir haben lange Zeit im Fernsehen noch mal diese ganzen Berichte gesehen, man kriegt immer noch Gänsehaut, wie das in Berlin möglich war in dieser Nacht. Ja, wir wollen heute über Grenzerfahrungen anhand eines Berichtes im Neuen Testament nachdenken und ich lese uns den Predigttext aus Matthäus Kapitel 15 ab Vers 21. Matthäus 15 ab Vers 21. In der Lutherbibel überschrieben mit die kananäische Frau. Und Jesus ging weg von dort und entwich in die Gegend von Tyros und Sidon. Und siehe, eine kananäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Er aber antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen: Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Er antwortete aber und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir! Aber er antwortete und sprach: Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie sprach: Ja, Herr, aber doch essen die Hunde von dem Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Ich möchte gerne über diese Begegnung von Jesus mit dieser kananäischen Frau unter drei Überschriften nachdenken. Die erste Überschrift ist Grenzgang. Die Evangelien berichten uns davon, wie Jesus in dieser ersten Zeit seines Wirkens unter den Menschen dort in Israel umhergezogen ist. Er hat die Menschen gelehrt, er hat gepredigt, er hat viele Menschen auf unterschiedliche Weise geheilt. Er hat die Menschen zur Buße aufgerufen, zur Umkehr, gesagt, das Himmelreich ist nahe beigekommen, tut Buße. Aber auch davon, dass der Jesus in dem, was er verbreitet hat, gelehrt hat, auch immer stärker angefeindet wurde. Gerade von den Herrschenden damals, von den Schriftgelehrten und so weiter. Und so ist es gut nachvollziehbar, dass auch Jesus sich dem immer mal wieder entzogen hat. Jeder Mensch braucht so seine Rückzugsorte. Und wir wissen von Jesus aus den Berichten in den Evangelien, bei ihm waren das immer wieder auch Berge, auf die er ging, weil er dort allein sein konnte oder nur wenige Jünger bei ihm waren. Er suchte dort die ungestörte Begegnung mit seinem Vater, mit Gott. Oder es war mal das Ufer des Sees Genezareth oder auch mal einfach die Wüste. Alleine sein mit Gott. Und hier in unserem Bericht macht sich Jesus auf einen tagelangen Marsch ganz in den Norden von Israel zu diesen Städten, die dort lagen, Tyros und Sidon. Ich habe die mal in der Landkarte beschriftet. Wir können uns das ganz gut vorstellen. Die unter uns, die schon in Israel waren, natürlich noch besser, also noch erheblich nördlicher als der See Genezareth, liegen in der Nähe oder am Meer diese Städte Tyros und Sidon. Zwei nicht-jüdische Städte, die wir schon aus dem Alten Testament kennen. Ich muss nochmal zurückgehen. Lass das mal stehen. Tyros liegt heute im Süden des Libanons. Und ihr werdet euch erinnern, dass diese Stadt auch kürzlich bei diesen ganzen Kriegsgeschehen dort auch hier und da in den Nachrichten ist. Also das israelische Militär hat vor einiger Zeit dort auch angegriffen. Sidon liegt etwas weiter nördlich und, wie gesagt, Städte, die schon im Alten Testament in unterschiedlicher Weise auch vorkommen. Soweit wir aus den Berichten über Jesus wissen, war das einzige Mal, dass er so weit am Rande Israels war oder vielleicht sogar darüber hinaus die Grenze überschritten hat, also außerhalb des jüdischen Gebiets. Man weiß, dass in dieser Gegend vereinzelt auch es jüdische Dörfer gab, aber insgesamt war diese Gegend dort oben für die Juden eher Zonenlandgebiet. Hier konnte Jesus damit rechnen, dass er Ruhe hatte, dass er keine Streitereien haben musste. Und ich dachte so darüber nach, warum hat Jesus das gemacht? Ja, weil wir unsere Ruhezeiten brauchen. Zeiten für eine Gottesbegegnung. Wir alle kennen unseren Alltag, wie voll und gefüllt er oft ist. Wo ist da Zeit für eine ruhige Begegnung mit Gott? Sind es bei uns die Urlaubszeiten? Oder ist auch der Urlaub gefüllt? Aktivurlaub. Wo haben wir Zeiten, um Dinge mit Abstand zu betrachten? Nicht immer vorzudenken, sondern nachzudenken. Und das geht nicht mal einfach so nebenbei. Haben wir handyfreie Zeiten in unserem Alltag? Hier die Woche habe ich im Radio einen Bericht über die Handynutzung gehört, dass die junge Generation, hieß es da, nie weiter weggeht als 10 Meter von dem eigenen Handy. Weil sie so stark damit verbunden sind mit anderen. Nichts versäumen wollen und so weiter. Alles gut gedacht, aber wo bleibt denn Zeit für Gottesbegegnung? Jesus hat sich diese Zeit genommen. Ich kann mir vorstellen, dass Jesus voller Gedanken war, was er den Menschen in oder um Jerusalem alles noch hätte lehren sollen. Aber er ist eine Zeit von ihnen weggegangen. Und das Zweite, was ich von dieser Stelle festhalten möchte, ist, aber trotzdem war er offen für diese Frau, musste offen sein. Menschen, die in Not sind und Hilfe suchen, sind wichtiger als unser Kurzurlaub. Das ist auch wichtig. Meine zweite Überschrift ist Grenzerfahrung. Im Leben und auch im Leben als Christ, auch im Leben von Jesus, kam es offensichtlich anders als gedacht. Es wurde für ihn nichts aus seinem Kurzurlaub. Hier in der Gegend, die man Phönizien nennt, kam also diese kananäische Frau zu Jesus, bat ihn, ihre Tochter zu heilen, die, wie die Bibel es beschreibt, besessen war. Also diese Frau war keine Jüdin, sondern eine Heidin, wie man damals sagte, also jemand aus einem anderen Volk. Aus der Parallelstelle im Markus-Evangelium können wir noch mal konkreter lesen. Sie war eine Griechin aus Syrophönizien. Sie stammte von dem Volk der Kanaaniter ab, was wir aus dem Alten Testament kennen, als ein sehr unmoralisches, böses Volk. Gott hatte es eigentlich zur Vernichtung vorgesehen. Das hat Josua und die Israeliten damals nicht ganz so befolgt und deshalb gab es Nachkommen dieses Volkes. Einige hatten die Einnahme damals überlebt, Kanaans, und diese Frau stammte von diesen Überlebenden wohl ab. Ihre Tochter war schwer krank, gestört, wie die Bibel berichtet, hatte einen bösen Geist. Wir würden heute sagen, dieses Mädchen war schwerst behindert, körperlich, geistig, schwerst behindert. Und man kann dieser Mutter ihre ganze Not abspüren, oder? Sie bettelte nicht, sie kam nicht höflich ins Wartezimmer von Jesus, wie ich das mache, oder ihr das sicherlich auch, und wartet, bis ich dran bin. Wir lesen im Text, sie schrie noch lauter, viel lauter. Sie kam zu Jesus und hat geschrien. Das hat mich schon bewegt. Diese Mutter war so mitgenommen von der Not ihrer Tochter, dass sie alle Etikette beiseite ließ. Laut und heftig und ergreifend hat sie geschrien. Ich habe dieses Gemälde eines französischen Malers aus dem 15. Jahrhundert gefunden, was das nochmal unterstreicht. Wohl jeder und jede von uns, die eigene Kinder hat oder in der Familie Kinder hat, kennt ähnliche, vergleichbare, wie auch immer ich das ausdrücken soll, Situationen. Unfälle, die passieren, Nöte innerer Art. Chronische Krankheiten. Ich denke an Eltern, die behinderte Kinder haben. Wie schläft man dann nachts? Die Fragen hören ja nicht auf. Wie wird es denn weitergehen mit dem Kind? Und jeden, den das betrifft, der kann sicherlich oder könnte jetzt an meiner Stelle viel davon sagen. Die Art, wie diese Frau ihre Not formuliert, zeigt schon, wie stark sie selbst damit verbunden war. Erbarme dich meiner, sagt sie. Mein Kind hat das und das. Also da passte kein Blatt dazwischen. Erbarme dich meiner, und sie meint damit auch meinem Kind. Wie viele Mütter und Eltern möchten schreien vor Not und Sorgen um ihre Kinder oder leiden manchmal tief bewegt in sich. Still. Dieses Bild war das Pressebild des vergangenen Jahres. Vielleicht haben es einige in Erinnerung, 2023. Ich muss sagen, das hat mich tief bewegt und fiel mir bei diesem Text sofort wieder ein. Es zeigt eine leidende Frau, tief vermummt in Yunis in Gazastreifen, die ihre 5-jährige Nichte tot in ihrem Schoß hält, beide, wie das dort wohl üblich ist, ja, mit Tüchern umwickelt. Und ich finde, dieses Bild drückt so eine tiefe Trauer aus um dieses tote Kind. So ähnlich stelle ich mir diese Mutter vor. Diese tapfere, verzweifelte Mutter. Und von ihr können wir lernen, ich darf immer zu Jesus kommen und schreien und ihn um Hilfe anflehen. Das ist etwas anderes als das wohltemperierte Gebet. Und wir sind oft so nüchtern erzogen und auch in unserer Art. Also zu Jesus schreien, es tut uns, glaube ich, auch gut. Und ihm alles rauslassen, das dürfen wir bei Jesus. Mit all unseren Sorgen, wichtig auch, mit Jesus zu reden, auch mit den Geschwistern, dafür ist auch Gemeinde da, dass wir diese Nöte aussprechen und nicht in uns, nur für uns behalten. Hauskreise, Gespräche unter vier Augen. Etwas ganz Wichtiges, was wir von dieser Mutter mitnehmen können. Ich komme zur Grenzüberschreitung. Jetzt kommt etwas. Also wenn die Bibel uns Jesus grundsätzlich als den guten Hirten, den Mann voller Liebe, Geduld und Demut darstellen möchte, dann hätte Matthäus das, was jetzt folgt, wahrscheinlich weggelassen. Die Frau kommt dahin, findet ihn, schreit in ihrer ganzen Not alles, was in ihr ist, heraus. Und wir lesen, dass Jesus dazu schweigt. Und er antwortete ihr kein Wort. Wenn wir denken könnten und meinten, dass bei Jesus immer alles nach Plan ablief, alles programmatisch nach Schema F, dann werden wir hier, so meine ich, eines Besseren belehrt. Die Evangelien berichten uns auch an anderer Stelle oft, dass Jesus jeden Menschen, der zu ihm kam, sehr persönlich nahm und begegnete. Nicht als eine Nummer in einer Reihe aus der Patientenanmeldung, sondern er rief die Menschen mit ihrem Namen. Und deutlich wird, so meine ich hier an dieser Stelle, auch ganz klar der Aspekt, dass Jesus, der Sohn Gottes, auch ganz Mensch war. Wir haben den Eindruck, wenn wir die Berichte über Jesus lesen, dass er in seinem Tun und Lassen auch als Mensch immer mal wieder etwas lernte und lernen musste. Im Hebräerbrief lesen wir, da heißt es über ihn, Jesus musste gehorsam lernen gegenüber seinem Vater. Das war ja ein Prozess für ihn. Er lernte in seiner Beziehung zu Gott, dem Vater. Jesus war auch ganz Mensch. Jesus, lesen wir, ist manchmal erstaunt über das, was Menschen tun oder ihm sagen. Jesus lässt sich als Mensch vom Vater lehren, seinen Horizont erweitern, zum Beispiel in seinen Rückzugsorten. Jesus, so lesen wir, ringt mit seinem Vater in Gethsemane, ob es nicht doch einen anderen Weg gibt. Oder er ans Kreuz muss. Und mein Eindruck ist, dass wir Jesus hier in einer solchen Situation erleben, wo er sich die Frage stellt, was ist zu tun mit dieser Frau und ihrem Kind? Die Jünger waren da, wie so oft, einfacher strukturiert, pragmatische Männer. Die haben gesagt, Jesus, jetzt die nervt uns die Frau, komm, gib ihr, was sie will, damit wir wieder unsere Ruhe haben. Stell sie doch einfach zufrieden. Alles, was Jesus sie über ihren Auftrag gelehrt hatte, bis dahin war da offensichtlich nicht mehr so wichtig. Er hatte sie ja vorher schon mal ausgesandt und hatte ihn eingeschärft, geht nur zum Volk Israel. Dass das eine Nichtjüdin war, war ihnen offensichtlich hier egal. Aber was Jesus sie unterwiesen hatte, war nicht wichtig für sie. Jesus sagt, ich bin aber nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. So war das. Das war sein Start. Das war sein Kommen, das war sein Auftrag. Ich zitiere zwei Stellen aus dem Alten Testament, wo uns gezeigt wird, dass Gott seinen Heilsweg zunächst mit Israel gegangen ist. Er hat dieses Volk erwählt. Wir lesen in Jesaja 43, Vers 21, den sogenannten Verherrlichungsauftrag Israels. Da heißt es, das Volk meiner Auserwählten, das Volk, das ich mir bereitet habe, sagt Gott, soll meinen Ruhm verkündigen. Das war der Auftrag Israels. Jesus war das bewusst? Es war aber im Alten Testament auch an einzelnen Stellen angedeutet, dass das Heil auch über Israel hinausgehen sollte. Jesus sagt selbst einmal, das Heil kommt von den Juden. Er sagt ja nicht, das Heil bleibt bei den Juden. Eine Stelle, die ich aus mehreren dazu auch noch kurz zitieren möchte, ist Jesaja 49, Vers 6. Ich habe dich, da geht es um den Gottesknecht, den angekündigten Messias, da heißt es, ich habe dich auch zum Licht der Völker gemacht, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Eine der Stellen, die andeutet, dass Gottes Heil darüber hinausgehen wird, auch zu den Völkern auf der Erde. Aber alles nach seinem Plan. Alles hat seine Zeit, sagt die Bibel. Und Jesus kannte die Worte Gottes und er nahm sie immer ernst. Das Volk der Juden hatte von Gott eine besondere Würdigung erhalten und hatte diesen besonderen Auftrag, und das war Jesus ja schon begegnet, abgelehnt, verworfen, verdrängt. Umso bemerkenswerter diese Frau aus Kanaan, eine Heidin aus dem Zonenrandgebiet, aus dem, was uns berichtet wird, verstehen wir, dass sie sogar etwas von der Gebetssprache der Juden wusste. Erbarme dich meiner. Immer wieder im Psalmen ein Satz. Die Bitte um Erbarmen, um Gnade, auch das können wir von dieser Frau lernen, ist immer der Anfang des Glaubens. Gott, erbarme dich meiner. Noch bemerkenswerter fast ist, dass diese Frau Jesus als Sohn Davids anredet. Dieser Begriff war völlig klar, das war der Messias, das war der erwartete Retter Israels. Und diese wildfremde Frau kennt das. Sie traut Jesus zu, dass er das ist, der Retter Israels, im Gegensatz zu vielen Juden. Das war die Situation. Hier Jesus im Kurzurlaub, nicht zuständig, gehalten durch den eindeutigen Auftrag, der eine Heidin noch, sage ich in Klammern, nicht umfasste. Dort diese verzweifelte Frau und Mutter, die ihn so anredet, dass es Jesus einfach nahe gegangen sein muss. Und nun wird ein Wortwechsel berichtet, der es wirklich in sich hat. Der Jesus sagt, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Wir würden heute aufheulen. Das ist doch Rassismus. Jesus hat nicht zu ihr gesagt, du, dein Lebenswandel oder du bist keine gute Mutter. Deshalb, nein, weil sie keine Jüdin ist. Also, da ist aber die Gleichberechtigungsbeauftragte hier auf dem Tablett. Ich muss sagen, wenn man diesen Anfang des Wortwechsels hört, ich weiß nicht, wie es euch geht, für mich wäre wahrscheinlich hier Ende gewesen. Weil was hätte sie denn? Es war ja so. Wahrscheinlich wäre ich gegangen. Hätte mich versucht zu fügen. Hätte wahrscheinlich noch gesagt oder gedacht, warum lässt Gott das zu? Mit dem möchte ich nichts mehr zu tun haben. Wenn das so ist, wenn das euer Jesus ist. Aber anders diese Frau. Sie gibt nicht auf. Sie kommt noch näher zu Jesus. Fällt vor ihm nieder, bittet ihn, Herr, hilf mir. Was für eine berührende Szene. Sie hatte Jesus nicht nur als Sohn Davids angesprochen, sondern sie meinte es ernst. Sie kniet vor ihm. Sie fällt vor ihm nieder und gibt ihm damit das, was ihm zustand: Anbetung, Verehrung. Was für ein Unterschied zu seinem Volk. Ihre Bitte lautet, Herr, hilf mir. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, was für eine Verbindung zwischen dieser Mutter und ihrem Kind. Hilf mir und meiner Tochter. Aber sie sagt auch, hilf mir. Ich glaube, auch das macht wieder deutlich, wie sehr eine Mutter mit dem Leiden ihres Kindes verbunden ist. Anders als wir Männer. Wahrscheinlich viel tiefer, emotionaler. Ich glaube, das ist von Anfang an so, dass die Verbindung einer Mutter mit ihren Kindern besonders tief ist. Und dieser armen Frau hier spürt man das ab. Und der Jesus sagt, es ist nicht recht. Das klingt schon sehr schroff. Vielleicht denkt Jesus auch noch zurück an die Speisung der 5000 Juden, die gerade war. Denen hat er alles gegeben, die hat er satt gemacht. Dieser Frau, dieser Mutter gibt er hier eine Absage. Und es schockiert uns wahrscheinlich, dass er sie letztlich sogar mit einem Hund vergleicht. Das war der Ausdruck und das Denken, wie die Juden über die Heiden damals sprachen. Das waren die Hunde. Diese Frau gibt Jesus recht. Erstaunlich. Sie respektiert den Unterschied zwischen Kindern und Hunden. Sie sagt, nein, Herr. Nein, das sagt sie nicht. Sie sagt, ja, Herr. Aber doch fressen die Hunde von den Brosamen, von den Krümeln, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Ganz genau hat diese Frau aufgepasst. Bei aller Verzweiflung, die man ihr abspüren kann. Ich stelle mir immer ihr verzweifeltes Gesicht vor. Den Kopf hat die Frau nie verloren. Keine Sekunde denkt sie offensichtlich darüber nach, wie nachteilig dieser Tiervergleich sie darstellt. Wie persönlich das eigentlich ist und wie hart, was Jesus ihr sagt. Also zwischen uns ist das so, wenn so Tiernamen fallen, dann ist meistens Ende Gelände. Dann ist nie eine gute Gesprächssituation. Hier aber nicht. Die Frau nimmt Jesus ganz ernst und die nimmt ihn beim Wort. Sie sagt, ja, Herr. Die Hunde, die Haushunde bekommen nicht das Brot der Kinder, aber doch die Krümel, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Mit diesem Satz zeigt sie einen Weg auf, wie doch alle genug bekommen können. Die Juden bekommen das, was ihnen zusteht, und die anderen können auch etwas abhaben. Und darum kann die Frau mit diesem Satz ihre Bitte aufrechterhalten. Ihren Kopf hat sie nie verloren. Was ein erstaunlicher Dialog. Als ich darüber nachdachte, hat mich das erinnert. Wir haben es ja kürzlich im Glaubensforum behandelt, den Dialog zwischen Eva und der Schlange, der ins Verderben geführt hat. Hier ein Antidialog, der zu Hilfe führt. Der Unterschied ist, im Teufel sollten wir keinen Dialog führen, mit Jesus können wir das. Und jetzt ist der Punkt, wo Jesus nachgibt. Frau, sagt er, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Das bedeutet dann für diese Mutter, dass ihre Tochter in diesem Moment geheilt wird. Ich habe das überschrieben mit Grenzüberschreitung. Also der Jesus hat ja hier eine besondere Grenzerfahrung gemacht. Ich glaube, es ist rausgekommen, was zwischen den beiden gewesen ist. Und ich habe mir die Frage gestellt, hat der Jesus in dem Willen, in der Bitte dieser Frau den Willen seines Vaters im Himmel im Blick gehabt, im Sinne von dein Wille geschehe. Geht der Heilswille, geht das Angebot Gottes an uns Menschen über das Volk der Juden hinaus? Sollte gerade jetzt in seiner Begegnung mit dieser leidenden Mutter es wieder einen Schritt in diese Richtung geben? Will Gott, mein Vater, eben nicht, dass Mitmenschlichkeit und Hilfe und Erbarmen Kurzurlaub machen dürfen? Und so kommt es hier nicht nur zu einer Grenzerfahrung, sondern wir sind Zeuge einer Grenzüberschreitung. Viele von uns kennen das Dalí-Klick noch, wo sich ein ganzes Bild immer nur durch die Öffnung eines Teils so nach und nach abzeichnet. Also wenn ich an die Heilsgeschichte Gottes denke, dann haben wir meines Erachtens hier solche Situation, wo ein Teilbereich dessen, was Gott für die Menschen vorgesehen hat, aufgeht. Das Evangelium verbreitete sich, lesen das in der Bibel, über Israel hinaus. Gott hat Menschen aufgrund ihres Glaubens auch damals schon geholfen, auch wenn sie nicht Juden waren. Das Evangelium durch den Glauben ist gekommen bis zu uns. Wir dürfen hier sitzen, an Gott glauben, an Jesus, den wir in dieser Situation erlebt haben. Und es ist da auch für Menschen über uns hinaus. Welche Grenzen haben wir in unserem Leben, in unserer Beziehung zu Gott? Welche Grenzen gibt es zu überschreiten? Eine Frage, die wir mitnehmen können. Wie und wo eröffnet Gott uns Wege zu Menschen hin, die in Not sind? Der Jesus hat jedenfalls als Mensch gelernt, dass es Glauben an ihn über das Volk Israel hinaus gibt. Diese Frau hat es ihm vorgemacht. Und auch geben wird. Und ich glaube, dem Herrn Jesus ist klar geworden, der Glaube dieser Frau ist die Ursache dafür, was jetzt hier geschieht. Ein Glaube, der nur von meinem Vater, von Gott kommen konnte. Und deshalb lässt er es zu. Jesus hat gelernt hier. Das Evangelium weitete sich aus zu allen Menschen und Völkern, wie im Alten Testament angekündigt. Hier haben wir eine Situation, wo es im Einzelfall schon konkret wurde. Andy hat das in seiner Lesung zusammengefasst zu einer späteren Zeit, wie das dann weitergegangen ist, was hier in einem Einzelfall berichtet wird. Wie das Evangelium bis zu uns kam, wie es weitergehen soll durch uns, durch dich. Und unsere Bitte ist von heute, dass Gott, unser Vater, im Namen Jesu Grenzen überwindet, in uns, mit uns. Unsere Bitte ist, dass es ähnlich wie diese Frau auch Menschen in Waldsolms sind, die sich auf den Weg machen und sagen, Jesus, Herr, hilf mir. Und wir auch immer wieder selbst auf unsere Grenzen, auf unsere Grenzerfahrungen schauen, wo gilt es, Grenzen in uns und mit uns zu überwinden, um des Glaubens an Jesus Christus willen. Amen. Ich bete noch. Lieber Gott, wir sind dir dankbar dafür, dass solche Berichte in der Bibel stehen. Bewegende Berichte, Nöte von Menschen, die sich an Jesus Christus, deinen Sohn, gewandt haben. Herr, ich möchte dich bitten, dass dieser Bericht von heute auch noch mit uns geht. Dass wir genauso bewegt sind, auch wenn wir Menschen helfen sollen und Menschen helfen können. Du hast uns nicht nur ausgestattet als Menschen mit dem Gefühl, dass wir Leid haben können in uns, sondern du hast uns auch ausgestattet mit Mitleid. Wir können auch aneinander Anteil haben und mitleiden mit Nöten anderer. Lass uns das immer wieder im Blick haben, dass wir so auf diese Art auch füreinander da sind, in Gesprächen, in Hauskreisen, wie und wo auch immer. Und lass uns auch öffnen, uns gegenseitig, dass wir unsere Nöte auch aussprechen. Und danke, Herr, dass du bereit bist, auch auf Glauben einzugehen und Glauben zu sehen, wo er dir begegnet. Gib, dass wir ihn auch immer wieder sehen und nicht übersehen. Segne du uns, segne die Menschen um uns hier herum in Waldsolms, dass sich doch immer wieder auch Menschen aufmachen und sie zu dir kommen. Das ist unsere Bitte. Amen.